geht es weiter? Das ist die große Frage, die Euro-Staatsverschuldung. Das ist ein Vortrag von Professor Dr. Helge Polkert von der Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Erfurt. Aktueller könnte es nicht sein. Und wir haben gerade mit dem Pfarrer gesprochen, der sagt, ja, wenn die Lage hoffnungslos ist, dann muss man trotzdem Hoffnung haben. Und er sagt weiterhin, Sarkozy und Merkel geben sich Mühe. Reicht es, sich Mühe zu geben? Das frage ich Professor Helge Polkert. Schönen guten Tag, Herr Polkert.
Ja, schönen guten Morgen.
Die beiden geben sich Mühe, aber das reicht nicht, oder?
Nee, Vernunft muss auch dazu kommen. Und dieser Rettungsschirm ist ja durch die Hebelung noch fünfmal meiner Meinung nach dümmer geworden, als er sowieso schon gewesen ist. Stellen Sie sich mal vor, wenn jetzt meinetwegen Frankreich sein AAA verliert, da können die amerikanischen Ratingagenturen ja ein kleines Spiel aufziehen. Sie werten die runter und nach Berechnung ist dann dieser ganze Sinn, ist das Kapital, das reale Kapital dann nur noch 285 Milliarden statt 440 wert und 250 hat man ja schon ausgegeben. Das heißt, wir werten dann 30 Milliarden, dann hebeln wir mal 5, dann sind es 150 Milliarden, das langt nicht. Mit anderen Worten, man macht sich hier weiterhin von den Launen einiger Politiker und auch von den Finanzmärkten und ihren Institutionen, unter anderem Ratingagenturen, abhängig. Das kann nicht funktionieren.
Wie schlimm ist denn die Lage? Also wenn jetzt tatsächlich die Griechen das Geld nicht ausgezahlt bekommen und dann am Ende die Polizei nicht mehr bezahlt werden kann, kommt es dann zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen oder ist das Schwarzmalerei?
Ja, das weiß keiner so recht. Man darf vermuten, dass Papandreou das jetzt erstmal überstehen wird, diese Abstimmung. Und dann wird man sehen. Es war ja schon mysteriös, dass vor einigen Wochen die Griechen schon pleite sein sollten. Und dann waren sie es irgendwie doch nicht, obwohl keine Zahlung erfolgte. Wie es dann weitergeht, weiß man nicht. Klar ist nur, die Entscheidung von Papandreou war zwar ein Überraschungscoup, und er hätte es vielleicht vorher auch mal mitteilen können, denen, mit denen er da verhandelt hat. Aber letztlich kommt jetzt zum ersten Mal ein etwas demokratisches Element hinein, dass nämlich die Bevölkerung, die ja von diesen ganzen Sparbeschlüssen betroffen ist, dass die auch mal ein Wort sagen darf. Und das ist ja wohl recht und billig.
Das ist recht und billig, aber soll doch angeblich die Märkte beunruhigen und damit eine Welle auslösen. Das ist doch die größte Angst, dass wenn die Griechen sich gegen diese Sparmaßnahmen entscheiden, somit die Auflagen nicht erfüllen, dann kein Geld mehr bekommen, dann ist die Staatspleite da und dann gibt es möglicherweise einen Bankenrun, weil alle ihr Geld von den Konten haben wollen. Das ist doch ein Szenario, was ein bisschen Angst machen kann.
Ja, sicher, da kann man nur sagen, könnte man sagen, dass das die Griechen mit sich selber auszumachen haben. Und meiner Meinung nach hat dieser Schuldenschnitt von 50%, der hat bei weitem nicht ausgereicht. Man hat ja auf die Freiwilligkeit bestanden. Da hat die EZB ja auch eine unrühmliche Rolle gespielt, dass sie gesagt hat, wenn es nicht freiwillig ist, akzeptieren wir die griechischen Staatsanleihen nicht mehr. Und insofern waren hier die Banken und Versicherungen, die mit denen ja verhandelt wurde, hier am Drücker. Und es wird ja so sein, dass die Griechen in 2020 immer noch eine Verschuldung von 120% hätten, wo uns doch immer erzählt wurde, ich erinnere an die Maastricht-Kriterien, dass 60% das Maximum der Gefühle ist. Und insofern ist das ja ist von vornherein klar, dass diese 50% zu wenig sind. Und es sind ja auch nicht 50%, weil die Griechen haben 340 oder 350 Milliarden Gesamtschulden. Und die privaten Banken und Versicherungen sind jetzt mit 100 Milliarden dabei, wobei zu den privaten, die kann man ja in Anführungsstrichen setzen, weil in Deutschland ja auch die verstaatlichte Hypo beziehungsweise ihre Bad Bank mit im Spiel ist.
Ja, die da, wo man plötzlich ein bisschen Geld auftaucht.
Ja, genau. Ich meine, bei diesen Verrechnereien um 50 Milliarden, ich habe nie Wirtschaftsprüfern und Due Diligence und all diesen Dingen besonders getraut. Wir haben ja auch historische Beispiele. Arthur Andersen konnte die Pforten schließen. Die Leute sind dann anderweitig untergekommen, weil sie damals bei Enron ja völlig falsch testiert haben. Und warum soll sich da sehr viel geändert haben? Deswegen habe ich nie viel drauf gesetzt. Außerdem geht es da ja auch um die Bewertung von Collateral, von Unterlegung von Derivaten scheinbar. Das wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten mal zu klären sein. Ob die Öffentlichkeit dann voll informiert wird, weiß ich nicht. Aber das ist schon schwierig, solche Unterlegungen richtig zu bewerten.
Wie schwierig ist die Lage nun wirklich? Sie sagen, der Schutzschirm für Griechenland ist zum Scheitern verurteilt. Ja. Das ist doch eine Bankrotterklärung der Politik, wenn Sie sagen, der Schutzschirm, das ist ja nicht nur irgendwie ein paar Euro, das sind ja Milliarden.
Ja, ja.
Und Sie sagen, der Schutzschirm ist zum Scheitern verurteilt. Wie meinen Sie das? So wie Sie es sagen?
Ich glaube, dass es so ist. Und vor einem Jahr habe ich die Meinung ja schon mal geäußert, als die Summen noch viel kleiner waren. In dem Moment, wo ich einen Schutzschirm knapp bemesse, fördere ich Spekulation, weil die einen setzen drauf, dass es zu wenig ist und dass das sowieso zusammenbricht, das System. Und die anderen setzen darauf, dass die Politik genügend Angst hat, um immer weiter Nachschuss zu leisten. Und deswegen habe ich hier heterogene Erwartungen und dann kann sich so ein Spekulationsspiel entfalten. Meiner Meinung nach ist im Moment die einzige Lösung, obwohl ich kein Freund der Inflation bin, die ich aber auch nicht am unmittelbaren Horizont jetzt gegeben sehe, dass die Europäische Zentralbank hier eine aktive Rolle spielen müsste, indem sie einfach den Aufkauf aller fälligen Staatsanleihen garantiert und auch bei Neuemissionen tätig wird. Das war ja der ursprüngliche französische Vorschlag mit ein bisschen Verkleidung, mit der Banklizenz für diese Institution, für den EFSF, ja, und das wäre im Grunde richtig gewesen, weil dann hätte man eine unendliche Feuerkraft und dann wäre den Märkten mitgeteilt worden, wenn ihr spekuliert, wir sitzen auf jeden Fall am längeren Hebel. Und wenn man sowas nicht signalisiert, dann setzen eben all diese Spiele und Prozesse ein, die wir jetzt haben. Außerdem um Griechenland geht es ja gar nicht primär, ja. Wenn die Griechen ausscheiden, dann wird man ihnen hinterher ein paar Milliarden über einen Strukturfonds oder sonst was geben, dass sie da über die Runden kommen. Das ist ja kein Problem. Hart wird so oder so für das Land. Und entscheidend ist ja, dass es um Spanien und Italien geht. Und das ist ja das eigentliche Damoklesschwert, was hier schwebt über diesen Ländern.
Kommen wir nochmal zur EZB oder bleiben bei der Europäischen Zentralbank. Die hat ja nun massiv griechische Staatsanleihen aufgekauft und abgekauft, auch von den Banken. Könnte man nicht sagen, das war eine Art Konkursverschleppung von Griechenland, weil die privaten Gläubiger, also die privaten Banken, hatten genügend Zeit, sich von den griechischen Staatsanleihen zu trennen, damit der Schuldenschnitt für die Banken nicht so hart wird. Das wäre im richtigen Leben bei einer Firma, wäre das doch Konkursverschleppung und das ist strafbar.
Ja, das ist richtig. Man könnte ja sagen, naja, schön, Ende gut, alles gut. Es kommt jetzt, wie es kommen muss, egal in welcher der beiden Varianten. Aber Sie haben 100% recht. Es hat eine Umverteilung der Lasten gegeben von den privaten Banken und Versicherungen auf den öffentlichen Sektor über die Gelder, die von dem Schutzschirm bereits ausgezahlt wurden.
Das sind wir, ne? Der öffentliche Sektor.
Der öffentliche Sektor sind wir in der Tat. Und auch über die Europäische Zentralbank, die Dinge aufgekauft hat. Insofern wundert es eben nicht, wenn wir jetzt von einem Schuldenschnitt von 100 Milliarden reden, ja, und die Griechen insgesamt 340 Milliarden Schulden haben. Weil 50% sind 100, dann kommen wir also auf 200 und dann fragt sich, wo bleiben die restlichen 140, ja. Und in der Tat, die lagern jetzt bei der EZB zum Beispiel ein.
Das heißt, das ist eine einfache Rechnung. Die Banken wurden verschont oder wurden geschont, hatten genügend Zeit, sich aus dem zurückzuziehen. Und es bleibt sozusagen bei der öffentlichen Hand, also beim Staat. Und damit wird die Staatsverschuldung oder die Staatenverschuldung wieder vorangetrieben.
Das kann man im Großen und Ganzen so sagen, wobei es allerdings natürlich auch so ist, dass die EZB zu Marktpreisen aufgekauft hat. Das heißt, sie hat zwar einerseits die Preise der Staatsanleihen stabilisiert, aber auf der anderen Seite hat sie ihnen dann auch das Risiko schön abgenommen. Also ganz kostenlos ging es nicht für den Privatsektor, aber sie sind dadurch doch relativ glimpflich davongekommen. Und auch die Rekapitalisierungen, die jetzt gemacht werden sollen, das ist ja ein Treppenwitz, von 4 auf 9, das klingt erstmal wunderbar, liegt allerdings noch unter dem, was bei Basel III sowieso kommen wird. Man zieht das nur ein klein wenig vor. Und dann bezieht es sich ja auf die risikogewichteten Aktiva. Das bedeutet also, dass die Deutsche Bank, die ja eine Bilanzsumme von über 2 Billionen Euro hat, ja, also fast in der Höhe des deutschen Bruttoinlandsproduktes, dass die dann ihr hartes Kerneigenkapital, also Aktien und Gewinnrücklagen, von 33 auf 36, 37 Milliarden erhöhen müssen. Und wenn man das ausrechnet, dann ist das ja nach wie vor weniger als 2% der Bilanzsumme. Mit anderen Worten, wenn die Vermögenswerte der Deutschen Bank um 2% sinken, dann sind die eigentlich bankrott. Ja?
Oh, Deutsche Bank bankrott, das wäre mal was.
Ja. Naja, ja. Jetzt etwas wird nicht passieren, weil die schlau sind und die Marktentwicklung vorausahnen können, weil sie ein Oligopolist mit einem Informationsvorsprung sind. Das ist ja auch eine gewisse Ungerechtigkeit. Big is beautiful ist eben so, ja. Und dann too big to fail. Auf jeden Fall zeigt sich am Beispiel der Deutschen Bank, dass diese Rekapitalisierung im Grunde eine Lachnummer ist. Und damit hängt ja jetzt auch die Krise zusammen, weil man eben nach der großen Finanzkrise in 2008 die Sache hat schleifen lassen, indem man nicht die Banken gezwungen hat, eine richtige Eigenkapital-Rekapitalisierung zu veranstalten. Denn das ist ja der Stoßdämpfer, wenn es mal holprig wird. Ja. Jetzt wird es holprig und die Stoßdämpfer sind total ausgeleiert oder sind auf 2-3% Unebenheit im Boden ausgerichtet. Und ja, und dann müssen wir halt wieder alle ran, so ungefähr.
Das nächste Mal müssen wir darüber reden, ob die Wirtschaftswissenschaften manchmal auch eine Lachnummer sind, weil die irgendwie nicht rechnen können oder die Leute, die das studiert haben und Verantwortung haben, vielleicht auch nicht mehr rechnen können. Das wäre mal ein Thema für ein nächstes Gespräch. Mir wird schon wieder schwummrig. Wenn mir schwummrig wird mit den vielen Zahlen, dann muss ich mal aufs Grundlegende kommen. Ich würde gerne mal ein Zitat bringen vom Harvard-Historiker Neil Ferguson. Der hat gesagt, es ist das Paradox des liberalen Imperiums, dass es seinen eigenen Abstieg vorantreibt mit den besten Absichten und ohne es zu wollen. Erleben wir gerade einen Abstieg des liberalen Imperiums?
Tja, große Worte.
Es ist ein Historiker, ich meine, muss er ja machen.
Ja, natürlich, klar. Und so säkular, universalhistorische Betrachtungen, die rühren das Herz ja auch. Und sie sind ja nicht unberechtigt, weil sie über den Tag hinausschauen. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, keiner weiß, wie das weitergeht. Meiner Meinung nach wäre das ökonomisch sehr einfach gewesen, alles zu lösen, indem Griechenland mit seinen Gläubigern eine Umschuldung, ob über den Pariser Club oder nach dem Kapitel 9 der amerikanischen Insolvenzverordnung oder wie auch immer, gemacht hätte, oder indem die EZB meinetwegen die auf dem Tiefstand liegenden Staatsanleihen einfach aufgekauft verbrannt hätte, ja, da hätten wir die Umschuldung schon gehabt, ohne groß zu diskutieren, denn die Märkte haben ja praktisch diese 50% des Schuldenschnitts schon vorweggenommen. Man hat ja praktisch politisch nur nachvollzogen, was die Märkte sowieso schon gemacht haben. Also insofern war das ja auch keine heroische Leistung. Und wir wissen einfach nicht, wie das jetzt weitergeht. Ja. Selbst wenn der Euro auseinanderbricht, ja, naja und, so schlimm ist das ja letztlich auch nicht. Schließlich haben wir fast 50 Jahre, ging es ja auch ohne, ja. Irgendwie wird das schon weitergehen, das ist klar. Die langfristige Frage ist eben, ob man mit so hohen Verschuldungsgraden privater und öffentlicher Natur, wenn man die zusammen addiert, dann kommen wir auf Schuldenstände von 300-400%. Und das betrifft Spanien, Frankreich, Italien, Griechenland, aber auch Deutschland. Es trifft die Schweiz, Kanada, die USA, Japan, Großbritannien. Mit anderen Worten, man müsste generell mal überlegen, ob wir wirklich in so einem in einem erstbesten Geldsystem hier weltweit eingebunden sind. Und das geht weit über die Frage Griechenlands und wer nun welche Schulden hat und ob Berlusconi nun völlig durchgedreht ist. Das geht weit darüber hinaus.
Das ist eine Grundsatzfrage, ne, unseres Geldsystems. Abschließend noch, Paul Krugman hat gesagt, Europa oder spricht von Europas arroganter Elite. Ist er da zu hart?
Nein, da ist er nicht so hart, weil er ja auch die amerikanische arrogante Elite in genau den gleichen Worten kritisiert. Und es ist ja ein Widerspruch, dass genau die Leute, die uns das eingebrockt haben, wenn ich mir anschaue, nicht gut, jetzt ist Herr Draghi dran, aber der war früher Deutschlandchef von Goldman Sachs und war auch mit beteiligt, wenn an anderer Stelle. Wenn ich mir anschaue, wer jetzt bei der EZB von deutscher Seite sitzt, das ist der Gehilfe vieler Bundesregierungen, nämlich Herr Asmussen. Dann Frau Merkel ist ja nun auch schon einige Zeit da. Sarkozy hat sich ja nun auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert in den letzten Jahren. Die EU-Kommission kann man auch sagen, dass Herr Barroso ja lange Jahre überhaupt nichts gesagt hat zu den Dingen, die sich da bereits am Horizont zusammenbrauten. Ja, das heißt also, die Frage stellt sich, ob die Böcke jetzt hier nicht die Gärtner spielen und ob es das geeignete Personal ist. Und diejenigen, die sich jetzt beim Gipfel in Cannes auf der Straße rumtreiben, in Nizza, ein paar tausend immerhin, die stellen ja genau diese Frage. Wie steht es eigentlich mit der Governance-Struktur? Wo bleibt eigentlich die Demokratie? Wo wird eigentlich der einzige Bürger gefragt?
Jetzt haben Sie ganz viele Fragen gestellt, die beheben wir uns auf und besprechen Sie, wenn Sie das nächste Mal direkt zu uns ins Studio kommen. Würden Sie das tun?
Ja, klar, mache ich.
Ich bedanke mich fürs Gespräch und einen schönen Vortrag.
Ja, danke schön.
Tschüss.